Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Ich weiß nicht, was du so für ein Persönlichkeitstyp bist, aber ich bin ein Mensch, ich habe gern die Dinge unter Kontrolle. Ich mag es, wenn ich die Dinge in der Hand habe, wenn ich sie bestimmen kann, ja, wenn ich es so im Griff habe. Und manchmal gibt es aber Situationen im Leben, da merkst du, wie dir das so durch die Finger gleitet. Wie du merkst, wow, Dinge passieren im Leben, die hast du anders gedacht, die hast du anders geplant, die hast du dir anders vorgenommen und trotzdem geschehen sie so. Und wir sind im Moment in so einer Situation als Familie. Ich habe das vor längerer Zeit mal der Gemeinde auch so mitgeteilt. Meine Frau leidet seit vielen Jahren unter chronischen Schmerzen und sie hatte eine Operation und es war komplett weg. Also wirklich, es war wie eine Wunderheilung. Es war über ein Jahr ganz verschwunden und es war wie ein neues Leben für uns. Wir sind da echt aufgeblüht drin und haben das gefeiert und seit etwa 10, 11 Tagen ist es zurück. Schlimmer als je zuvor. Es waren 10, 11 Tage, die kann ich gar nicht mehr beschreiben. Ich habe da keine Worte dafür. Wir waren auf dem Leitungswochenende, das heißt, das Leitungsteam hat es miterlebt und haben auch ein Gefühl dafür bekommen, was das eigentlich ist und wie sich das äußert. Und man steht an so einem Punkt und dann darf man hier predigen vor einer Gemeinde, vor einem Stream, vor unseren Locations. Und wir gründen in Münzingen neu und erleben einen sensationellen Abend und erleben wirklich, wie diese Kraft Gottes kommt und Veränderung schafft. Und du stehst da und fragst dich selber, wo bleibe ich eigentlich in dem ganzen Ding? Ich habe eigentlich gar keine Worte mehr, ich kann nicht mehr. Ich bin so am Ende und habe so viele Zweifel. Und du merkst, wie dir die Dinge einfach durch die Finger gleiten. Du hast es nicht im Griff, du hast es nicht unter Kontrolle, dieses Leben. Und dann stehe ich heute Morgen hier im Worship und wir singen diese Lieder und ein Gott, der das Meer teilt, der kommt nie zu spät in seiner Zeitrechnung. Aber wir leben in einer anderen und in unserer Zeitrechnung ist es einfach zu spät. Und wir singen vom Lazarus, der wieder auferweckt wird in diesem Lied drinnen. Aber für Maria und Martha war es zu spät, weil ihr Freund war tot. Und wisst ihr, ich habe die Predigt ganz anders geplant, aber es ist jetzt eigentlich völlig gleichgültig im Moment mal. Für sie war es zu spät. Warum kann sich Jesus das erlauben? Warum kann er sich erlauben, nach 4 Tagen erst zu kommen, wo er schon stinkt? Weil bei einem Gott, der das Meer teilt, ist nichts unmöglich. Er kann eingreifen auf eine Art und Weise, wie wir es uns nicht vorstellen können. Nächsten Freitag, am Feiertag, heiratet meine Tochter unseren Schwiegersohn, den Nico, und wir werden hier Hochzeit feiern. Und wir haben heute überhaupt keine Fantasie, wie das für uns als Ehepaar gehen soll. Wir haben keine Vorstellung. Aber für einen Gott, der das Meer teilt, gibt es immer einen Weg. Ich mache Dinge mit diesem Gott und frage mich selber, Mike, was stimmt nicht mit dir? Ey, du kannst dich doch nicht heute hier hinstellen und diesen Gott rühmen, dass er einen Weg hat. Und vielleicht wird dieser Freitag das absolute Fiasko für uns als Familie. Ich weiß nicht, ob du dir vorstellen kannst, was den Eltern passiert, wenn du das vor Augen hast, dass deine Erstgeborene heiratet und du vielleicht völlig ausgenockt bist. Aber wisst ihr was, ich riskiere es einfach. Ich ehre und ich preise diesen Gott, weil bei ihm gibt es einen Weg. Und wir werden ihn feiern. Und wir werden ihn in dieser Hochzeit feiern. Und wir werden ihn anbeten. Als Familie. Ich stand vor etwa 3 Wochen hier und habe mutig gesagt, ich bin ein gesegneter Mann. Und der Teufel hat gedacht, dem trete ich in den Arsch. Von wegen gesegneter Mann. Und lieber Teufel, ich sag's dir immer noch, ich bin ein gesegneter Mann. Und ich stehe hier und verkörper Gottes Segen in mir. Weil ich habe in dieser Predigt gesagt, etwas gesagt, für die, die da waren, die erinnern sich vielleicht. Gottes Segen zeigt sich manchmal in Gesundheit, manchmal in Wohlstand, manchmal in Genuss, aber immer in Frieden. Und wisst ihr, Gott schenkt einen Frieden in mein Herz. Und damit beginne ich jetzt diese neue Serie, denn dieser Frieden ist nicht von dieser Welt. Es ist übernatürlich. Gott schenkt einen Frieden in mein Herz. Ich stehe hier und ich predige seinen Namen. Ich mache ihn groß, obwohl diese ganze Logik dieser Welt sagt, Mike, lass es bleiben, du hast keinen Grund dafür. Doch, ich habe einen Grund. Das ist unser Gott, den ich groß machen möchte. Vater im Himmel, und ich bete dich an, ich ehre dich, ich preise deinen Namen, hier und heute. Herr, weil ich ein lebendiges Zeugnis deiner Größe sein möchte. Vater, und die Umstände sind nicht cool. Und ich verabscheue sie, wie sie gerade sind, diese Tage. Aber du bist gut. Gott, und dich ehren wir und dich preisen wir und dich stellen wir über alles. Du bist Gott, ich bin's nicht, aber du bist es. Und deshalb soll mein Mund jetzt deinen Ruhm verkündigen. In Jesu Namen, Amen. Sorry, wenn die Predigt heute ein ganz klein bisschen länger geht. Es war ein ungeplanter Auftakt. Der Jakobusbrief liegt hinter uns. Puh, wer ist froh? Ah, ihr seid nicht ehrlich. Hey, come on. Dieser Brief, der war so mega provozierend, oder? Also mir ging es ehrlich so, mich hat der ganz schön geschüttelt und gerührt. Und ich möchte nur ein Highlight noch mal ganz kurz bringen. Das Highlight dieser Serie, Jakobus 1, Vers 2. Betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Haha. Es ist fast schon komisch. Wisst ihr, was ich im Lauf dieser Jakobus-Serie immer wieder gedacht habe? Bei diesen Versen, da gab es ja einige davon. Das ist doch nicht normal. Hey, kann mir doch keiner erzählen, dass es normal ist, solche Proben auf den Glauben auch noch mit Freude anzunehmen, oder? Ey, liebe Leute, das ist nicht normal. Und ich habe gemerkt, eigentlich ist es ja gar nicht Jakobus, der uns das so herausfordert mit diesen Sätzen, sondern er schreibt ja eigentlich nur, weil er von Jesus inspiriert ist, von Jesus und seiner Lehre, und eigentlich ist er Provokateur Jesus. Und ich habe dir ein paar Kostproben mitgebracht von Jesu Provokationen. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Bittet Gott um seinen Segen für die Menschen, die euch Böses tun. Und betet für alle, die euch beleidigen. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige gesund und treibt Dämonen aus. Das ist doch nicht normal, oder? Ey, lieber Jesus, also du haust da Nägel rein. So denken wir nicht. So empfinden wir nicht. Das ist nicht unsere Normalität. Und du hast so vollkommen recht. Es ist nicht normal. Es ist übernatürlich. Jesus kommt und setzt Maßstäbe. Es gibt in der ethischen Philosophie eine Denkweise. Und zwar geht man davon aus, dass gut und richtig oder richtig und falsch macht sich daran fest, ob es in der Natur vorkommt. Also ist es natürlich, das, was du natürlich empfindest. Und danach geht man und sagt dann, ja, wenn es von Natur, nicht ranerzogen, nicht so entschieden, sondern wenn das von Natur aus in dir hochkommt, dann ist es richtig und falsch. Die Natur. Ich habe dir mal ein Beispiel mitgebracht, ein Bild von der Natur. Hey, ich weiß wirklich nicht, ob die Natur die Basis sein sollte für unser Richtig und Falsch. In der Natur gibt es kein Mitleid. In der Natur gibt es keine Rücksicht. In der Natur gibt es nicht, hey, ich schaue nach dem Schwächeren. Die Natur kennt nur ein Gesetz, das Recht des Stärkeren. Und der Stärkere setzt sich durch. Sollte das wirklich der Maßstab für uns Menschen sein? Was über die Natur hinausgeht, das nennen wir übernatürlich. Ich finde Deutsch da genial, weil die Sprache ist manchmal sehr einfach. Einfach das, was über das Natürliche hinweggeht. Das Grundproblem an dieser Philosophie ist, dass sie von einer Natur ausgeht, die nach dem Sündenfall stattfindet. Die Basis dieser Natur, für all die Philosophieliebhaber unter uns, die Basis dieser Natur ist die Natur nach dem Sündenfall. Und das ist der Maßstab, nach dem sie wertet. Aber Jesus nicht. Du kannst mal darauf achten, alles, was Jesus weitergibt, alles, was er lehrt, seine Basis ist die Natur vor dem Sündenfall. Das, was vor dem Sündenfall normal oder natürlich war, ist seine Norm. Das ist sein Maßstab. Und wir werden euch jetzt in dieser Serie in den nächsten Wochen mit reinnehmen in sein Natürlich. Hey, und du wirst merken, Jesu natürlich ist für uns übernatürlich. Aber er lädt uns ein. Er sagt, hey, ich möchte dich damit reinnehmen. Ich möchte, dass das für dich mehr und mehr zum Maßstab wird. Im Römerbrief heißt es, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist oder eben auch was richtig und falsch ist und was ihm gefällt. Wenn du also dachtest, diese Jakobus-Serie, die hätte dich herausgefordert, dann muss ich sagen, wart mal auf die übernatürlich. Es wird dich an den nächsten Sonntagen möglicherweise extrem challengen. Wir schauen an diese Sonntage in übernatürliche Dinge hinein und wir ringen mit Jesus. Ich möchte heute nicht sagen, bitte übernimm das einfach alles, was in den nächsten 5 Sonntagen kommt, sondern registrier es mal. Nimm mal wahr, aha. Gibt es etwas, das eigentlich über das rausgeht, was wir so normalerweise denken? Und dann ring mit Jesus und sag, ist dieses übernatürlich vielleicht für mein Leben relevant? Und ich bin mir zu 99,9% sicher, am Ende dieser Serie wird vieles Übernatürliche für dich ganz natürlich werden. Seid ihr ready? Sollen wir einsteigen? Nö, liebe Hotdogs, nein, wir steigen ein. Hey, und wir steigen mal richtig steil ein. Wisst ihr, was das Natürlichste überhaupt im Leben ist? Sterben. Oha, ihr merkt, wir steigen richtig hart ein. Sterben ist das Natürlichste überhaupt. Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik besagt, dass die Entropie in einem geschlossenen System nie abnimmt. Das wollte ich immer mal sagen. Gruß geht raus an meine Lehrer. Hey, Wahnsinn, ja, da kann man klatschen. Aber bitte klatscht erst, wenn ihr es verstanden habt. Der zweite Satz der Thermodynamik, der sagt, dass ein System, wenn du nichts tust, ganz automatisch zum Chaos wird. Also ein geordnetes System, wenn es nicht eine zusätzliche Energie erfährt, die das aufrechterhält, verfällt ganz automatisch, ohne dass du was tust, zum Chaos. Und das gilt für Lebewesen, für Zellen, für Organisationen. Und wenn du das nicht glaubst, wir haben einen Feldversuch für euch vorbereitet. Hinter unserer Bühne. Ein paar lachen schon. Wenn du keine Energie dort hineinsteckst, wird es ganz automatisch zum Chaos. Fragt mal unsere Musiker, die können euch von diesem Feldversuch berichten. Er funktioniert seit Monaten. Tatsächlich meine ich das mit dieser Entropie, so nennt man das, nur zur Hälfte humorvoll. Dieses Phänomen Entropie kann man in den Naturwissenschaften entdecken, also in Physik, in Chemie und in Bio, und dann gibt es viele Versuche und die belegen das und arbeiten damit. Man kann es aber interessanterweise genauso auch in der Philosophie und der Psychologie nachweisen. Und das finde ich hochspannend. Auch deine Psyche neigt dazu, wenn es ein geschlossenes System ist, zum Chaos zu werden. Wow, das ist ein hochspannender Ansatz an ganz, ganz viele Themen, die mit unserer Psyche zusammenhängen. Warum hole ich so weit aus? Wir kommen vom Natürlichen und das natürliche Denken durchdringt unsere ganze Schöpfung und sagt, das Natürlichste ever ist Sterben. Alles in der Schöpfung unterliegt dem Sterben. Die Bibel sagt, mit dem Sündenfall kam der Tod. Die Bibel macht nichts anderes, als moderne Wissenschaft zu bestätigen. Das ist ja auch der Ursprung davon. Der Tod als das Natürlichste so. Und jetzt kommt Jesus und setzt neue Maßstäbe. Ich sage dir, du bist Petrus. Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und selbst die Macht des Todes wird sie nicht besiegen können. Jetzt denkst du, was soll denn das? Du wirst mal sterben. Du wirst auch mal sterben. Du wirst auch mal sterben. Sorry, ich werde auch sterben. Jeder von uns wird sterben, Kirche nicht. Oha, neue Maßstäbe. Gemeinde stirbt nicht. Und bevor du jetzt übermütig wirst, natürlich werden einzelne Kirchen sterben. Und wisst ihr, ganz ehrlich, ich glaube auch ICF hat nicht das Recht gepachtet zu existieren, bis der Herr wiederkommt. Einzelne Kirchen werden sterben, aber nicht die Kirche. Die Kirche wird existieren, bis der Tag kommt, an dem Jesus wiederkommt und diese ganze Schöpfung zu sich nimmt und erlöst. So lange wird Kirche existieren. Jesus sprengt den natürlichen Rahmen, wo alles sterben wird, Kirche nicht. Das heißt, wenn du selber etwas Übernatürliches erleben möchtest in deinem Leben, wenn du deine Sehnsucht danach hast, geh in die Kirche. Denn die Tatsache, dass du in die Kirche gehen kannst, ist schon übernatürlich. Die Tatsache, dass es nach über 2000 Jahren Chaos, Verfehlungen, Sünden, Straftaten, alles im Rahmen der Kirche gegeben hat und sie immer noch existiert, ist ein Beweis dafür, dass sie übernatürlich ist. Du sitzt in einem übernatürlichen Rahmen. Hey, und das ist der beste Ort, um Übernatürliches zu erleben. Wie kann das funktionieren? Und lustigerweise habe ich festgestellt, es funktioniert nach dem zweiten thermodynamischen Gesetz. Denn das besagt ja ein geschlossenes System, in dem du nichts hineinfügst, zerfällt. Aber Jesus fügt hinein. Er hat den Heiligen Geist gegeben. Diese Energie, diese Kraft, diesen Spirit, der immer wieder neu in diese Kirche hineinwirkt. Und gleichzeitig macht Jesus etwas, was für mich völlig übernatürlich ist. Ich sage dir, du bist Petrus. Auf dir werde ich meine Gemeinde bauen. Wenn es um Übernatürliches geht, müssen wir immer genau hingucken. Genau lesen, was dort wirklich steht. Auf dir. Jesus baut auf Menschen. Jesus baut Kirche auf Menschen. Hey, und Menschen machen Fehler. Menschen versagen. Menschen sind menschlich. Sie sind natürlich. Auf diesen Menschen baut Er aber, seine Gemeinde. Und da passiert etwas, was mich zutiefst bewegt. Das Übernatürliche berührt das Natürliche. Das fängt an, ineinander zu greifen. Jesus sagt mal ganz schlicht, der Himmel ist auf die Erde gekommen. Das Übernatürliche greift in dein Natürlich hinein. Und das ist die Basis von Kirche. Wir sind ganz natürlich. Ja, und wenn du hier nach vorne kommst und zwickst mir in den Arm, dann schreie ich. Ich bin einfach ein ganz normaler Mensch, wie du auch. Und doch ist das, was hier passiert, übernatürlich. Weil Jesus am Werk ist. Ganz konkret für den Bau von Kirche ist es so, dass Jesus gesagt hat, ich habe meinen Geist gegeben und ich gebe immer wieder Impulse rein in diese Kirche, die Kirche am Leben erhält. Und das nennt man den fünffältigen Dienst. Unser Wissen über dieses Reingeben von Jesus haben wir aus einem Brief an die Epheser. Und zwar heißt es dort im Kapitel 4, in Vers 7, jedem Einzelnen von uns aber hat Christus besondere Gaben geschenkt, so wie er sie in seiner Gnade jedem zugedacht hat. Also jeder von uns hat in irgendeiner Form eine Gabe bekommen. Der eine kann gut schnitzen, der andere kann super kochen, der dritte kann Lieder schreiben, der vierte kann gut zuhören. Jeder von uns ist in irgendeiner Form begabt worden. Und dann spricht er aber von uns als Gemeinschaft, als Gemeinde. Und so hat Christus denn auch seine Gemeinde beschenkt. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten und Verkünder der rettenden Botschaft, genauso wie die Hirten und Lehrer, welche die Gemeinde leiten und im Glauben unterweisen. Sie alle sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut und vollendet wird. Dadurch werden wir im Glauben immer mehr eins werden und miteinander den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Wir sollen so zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, die ihn in seiner ganzen Fülle widerspiegelt. Herr, das ist ein unfassbarer Text. Da steckt eigentlich so unglaublich viel drin, dass wir gesagt haben, wir werden nächstes Jahr im Jahresprogramm dann ein ganzes Seminar dazu machen. Weil du kannst da so vieles einfach auch lernen aus diesem Text. Aber ich möchte es heute beschränken auf so diesen wesentlichsten Aspekt, dass wir verstehen, um was es eigentlich geht. Ich mache das, damit es für uns leichter ist, mal am Beispiel von einem Fußballverein. Sorry, so tief sind wir gesunken. Ich habe den VfB genommen. Ja, warum? Und es tut mir jetzt fast weh, aber ich muss es leider zugeben. Es ist die einzige Mannschaft, die in der Champions League diese Woche gewonnen hat. Ey. Ah, nur mal so an euch VfB-Fans. Ihr wart schon mal aktiver. Ah. Man gewöhnt sich an den Erfolg. Hey, wie ist das mit so einem Fußballverein? So ein Verein hat einen Eigentümer. Das kann eine Gruppe sein, das kann eine Einzelperson sein. Wenn er viel Geld hat, nennt man den oft Mäzen. Es ist jemand, der dahinter steht, dem dieser Verein gehört. Und dann gibt es einen Verein Spirit. Ich habe beim VfB gelesen, irgendwas mit mutig und treu und irgend so Zeug. Also es gibt so einen Geist, den man so einem Verein zuspricht. Dann gibt es einen Trainerstab. Ich weiß nicht, ob das mal aufgefallen ist, ja, aber es gibt nicht nur einen Trainer. Es gibt so diesen Haupttrainer. Und jetzt komme ich zu dem, was ich am VfB momentan am sympathischsten finde. Das ist ihr Haupttrainer. Den Hoeneß, den finde ich cool. Der ist familiär vorbelastet, aber ihn finde ich ziemlich cool. Der ist ganz gut drauf. Und dann gibt es noch ganz, ganz viele andere Trainer. Da gibt es einen Torwarttrainer, da gibt es einen Taktiktrainer, da gibt es einen Ernährungstrainer. Mittlerweile gibt es einen Kommunikationstrainer, damit diese Influencer natürlich auch cool auftreten dann auf Insta und sonstigem. Und es gibt ganz viele unterschiedliche Trainer, die dazu beitragen, dass dieser Verein Erfolg hat. Dann gibt es Spieler. Und zwar Spieler auf dem Feld, aber auch Spieler neben dem Feld. Welche, die auf der Bank sitzen, welche, die nur mittrainieren dürfen. Es gibt ehemalige Spieler und es gibt Nachwuchsspieler. Eine ganze Ansammlung unterschiedlicher Spielercharaktere. Und dann gibt es da natürlich die Fans. Das sind die, die alles besser wissen, die für Stimmung sorgen, die reinbrüllen, die ihr Geld auch bringen, was natürlich auch wichtig ist für so einen Verein. Und das alles miteinander macht so einen Fußballverein aus. So, und jetzt lasst uns das mal auf Gemeinde übertragen. Der Eigentümer der Gemeinde ist Jesus. Ganz klar auszumachen. Es ist nicht eine Gruppe von Menschen. Es ist kein Leitungsteam. Es ist nicht irgendwie so ein besonderes Grüppchen, dem die Gemeinde gehört. Nein, nein, es ist Jesus selber, der Eigentümer. Der Verein Spirit ist ganz klar genannt, der Heilige Geist. Der lenkt, der steuert, der Kraft gibt, der verbindet, der heilt, der uns als Gemeinde den Spirit verleiht. Und dann gibt es den Trainerstab. Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Und dann gibt es Spieler. Auf der Bühne, im Foyer, in der Küche, in den Small Groups. Es gibt alle möglichen Formen von Spieler in so einer Gemeinde. Und dann gibt es Fans. Dann gibt es Leute, die sich begeistern lassen von diesem Ding Gemeinde. Die vielleicht mal nur kommen und schauen. Die auch bereit sind, etwas zu investieren, weil sie dieses Schauspielgemeinde einfach nur mal sehen möchten. Und ihr merkt, dieser Vergleich ist gar nicht so weit hergeholt. Aber lasst uns noch mal kurz auf diese Trainer schauen, diese fünf Trainer. Man kann ein anderes Bild hernehmen, um das besser zu verstehen. Das habe ich euch mitgebracht, wenn man so ein Schiff mal hernimmt und die Funktionen sieht. Es geht um die fünf Trainer. Da ist dieser Trainer Apostel. Und im Fußball würdest du sagen, das ist schon so der Haupttrainer. Er koordiniert das Gesamtgeschehen. Der entwickelt Strategien. Der weiß, wo es hingeht. Er hat so diesen Blick für das Ganze. Frag ihn bitte nicht nach Details. Das interessiert ihn auch nicht so sehr. Aber er hat diesen Weitblick mit einem Auge aufs Schiff und mit dem anderen Auge aufs Wasser. Das ist so der Apostel in diesem ganzen Ding drin. Und dann gibt es den Prophet. Und der Prophet, der achtet auf die himmlischen Funksprüche. Das ist der, der connected mit Gott, der die Stimme Gottes hört und weitergibt. Und zwar neutral weitergibt. Ein Prophet hat nicht den Job, das zu bewerten, sondern er empfängt und gibt es weiter. Und dann gibt es den Evangelisten. Und der Evangelist, der wirft den Rettungsring raus. Der Evangelist ist derjenige, der sich um die Ertrinkenden im Wasser kümmert. Der hat eine Sprache bekommen von Gott, die Ertrinkende verstehen. Und wisst ihr, das ist manchmal so spannend. Wir haben so ganz komische Vorstellungen immer als Kirche und so. Wir meinen, wir müssten so monsterkompliziert daherreden, wenn es um Verlorenheit von Menschen geht. Aber ich weiß nicht, bist du mal in eine Notsituation gekommen? Hey, wenn dein Ertrinkender vor dir ist und du bist im Boot, dann brauchst du nicht mit Literatur daherkommen. Dann brauchst du ganz klare Worte und einen Rettungsring. Und das sind die Evangelisten, die haben das. Die haben das bekommen von Gott. Es gibt die Lehrer. Lehrer widmen sich voll und ganz dem Kurs des Schiffes. Die sind nicht emotional. Oh, ich möchte gerne mal auf eine Insel. Oder ich würde gerne mal das Meer von der anderen Seite sehen. Nein, Lehrer sind einfach klar im Kurs. Sie haben Apostel, Prophet, was ist der Kurs? Okay, mein Job ist zu gucken, dass wir drauf sind. Und sie vergleichen im Wort Gottes, ob wir den Kurs halten. Und dann gibt es den Hirten. Und der Hirte, der achtet darauf, dass das alles irgendwie zusammenbleibt. Der guckt, dass auch der Letzte mitkommt. Wenn nun eine Kirche Schlagseite bekommt. Wenn eine Kirche statt dem fünffältigen nur noch den vier- oder den drei- oder den zweifältigen Dienst hat, wird sie untergehen. Weißt du, das ist, manchmal kommen Leute zu mir und sagen, Mike, du bist so gefühlslos, wenn du über Kirchen redest. Nein, ich bin nur realistisch. Ey, und auch wir als ICF sind davor nicht geschützt. Wenn wir nicht den fünffältigen Dienst haben, wenn wir nicht diese fünf Dinge zusammenbringen, in Einheit, sagt Jesus mal, wenn wir das nicht schaffen, dann sind wir dem Untergang geweiht. Und das ist jede Kirche. Egal, was für eine Tradition sie mitbringt. Wir brauchen diese Ergänzung gegenseitig. Wir brauchen Begabung und wir brauchen Charakter. Und wir müssen sicherstellen, dass das in diesem fünffältigen Dienst Gemeinde funktioniert. Und jetzt ist aber das Spannende daran, das kannst du nicht einfach herbeiarbeiten. Du kannst nicht heute entscheiden, so, ab jetzt bin ich Evangelist. Du kannst sehr wohl entscheiden, ab heute verkündige ich die Botschaft von Gott. Das ist auch unser Job, das ist auch unser Auftrag. Aber ob du als Evangelist begabt bist, macht sich daran fest, ob Menschen es auch verstehen. Und wisst ihr, das ist ein Unterschied. Ich kann eine Stunde auf jemanden einreden, der versteht nur Bahnhof. Und da kommt so ein Evangelist, der redet zwei Minuten und der setzt sich hin und bekehrt sich. Und ich denke manchmal, ey, echt jetzt? Das ist übernatürlich. Und wisst ihr, so einen Grundkurs einer Gemeinde zu bestimmen, ist eine übernatürliche Gabe von Gott, die er den Aposteln gegeben hat. Sie sehen einfach Dinge, sie spüren Dinge, die sie nicht erklären können. Sie haben nicht die Worte, aber sie spüren es. Und das sind Hirten, denen zerreißt es das Herz, wenn Leute auf der Strecke bleiben. Und ganz ehrlich, so miteinander, die fünf, ist gar nicht immer so einfach. Also ich kann mich da jetzt ruhig ein bisschen outen. Bei mir ist im Gabentest der Prophet und der Apostel sehr stark. Und ich tue mich mit Hirten manchmal ein bisschen schwer. Die sind mir manchmal einfach zu langsam. So, jetzt komm doch. Und was für ein Segen ist es, dass wir Hirten haben. Wie katastrophal wäre es, wenn wir nur Apostel hätten. Wenn wir nur Lehrer hätten. Wenn wir nur Evangelisten hätten, wir hätten lauter bekehrt und könnten nichts mit denen anfangen. Diese fünf Typen haben einen Auftrag. Sie alle sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten. Uns alle. Damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut und vollendet wird. Dadurch werden wir im Glauben immer mehr eins werden und miteinander den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, die ihn in seiner ganzen Fülle widerspiegelt. Und du wirst merken, wenn du in dieser Gemeinde mal Fuß fässt, dass schon einiges davon geschieht und dass immer noch viel Luft nach oben ist. So, was können wir tun? Auf die Knie gehen und beten, weil der fünffältige Dienst ist eine Gabe, das ist übernatürlich, das ist ein Geschenk, das Jesus macht. Er stattet Menschen damit aus und wir können ihn darum bitten. Und er sagt, hey, wenn ihr bittet, dann bekommt ihr auch. Und wenn ihr als Gemeinde ganz ernsthaft darum bittet, dass ihr fünffältig ausgeglichen seid, dann wird er uns damit auch beschenken. Jesus stellt nicht nur Forderungen, die nicht normal sind. Er hilft dir und mir auch zu bestehen. Er hilft uns, dass wir diesen Lauf des Lebens erfolgreich vollenden. Vielleicht bist du heute hier und hast diese Botschaft von Jesus vielleicht schon 100 Mal gehört, aber noch nie wirklich verstanden. gibt Evangelisten hier. Die reden mit dir und du verstehst es. Such sie. Vielleicht brauchst du Hilfe, um zu lernen, dass Gott auch mit dir prophetisch redet. Das tut er nicht nur mit den Propheten. Das tut er mit jedem und wir können lernen von unseren Trainern. Vielleicht brauchst du einen Lehrer, der dir das Wort Gottes erklärt. Vielleicht fühlst du dich in dieser Gemeinde völlig abgehängt. Vielleicht hast du das Gefühl, ich bin komplett außen vor, ich komme da nicht rein. Und du brauchst einen Hirten, der sich deiner annimmt. Ich möchte enden heute mit drei Gruppen, die es hier unter uns vielleicht gibt. Vielleicht ist heute für dich der Tag, dass du einen dieser fünf Dienste in Anspruch nimmst. Wisst ihr, Jesus nachfolgen beginnt mit Demut. Zu sagen, hey, das brauche ich. Ich brauche einen Prophet. Ich brauche einen Apostel, der mal Ordnung in mein Leben reinbringt. Ich brauche einen Lehrer. Ich brauche einen Hirten. Vielleicht ist heute der Tag, an dem du dich entscheidest, deine Begabung zu entdecken. Vielleicht bist du ein Hirte, vielleicht bist du ein Lehrer, vielleicht bist du ein Apostel. Entdeck deine Gabe und bring sie ein, halt sie Jesus hin. Aber vielleicht gehörst du zu dieser dritten Gruppe und zu der zähle ich mich heute und du bist einfach nur dankbar. Wisst ihr, ich bin wirklich von Herzen dankbar für diese Gemeinde. Für Menschen in dieser Gemeinde drinnen. Beziehungen, die so unglaublich tragfähig geworden sind. Menschen, die mir, meiner Familie helfen, dass wir den Lauf vollenden können. Und wenn du so eine Dankbarkeit in dir verspürst, dann lade ich dich jetzt ein, in diesen nächsten Song zu gehen. Der heißt Dankbarkeit. Lasst uns Gott diese Dankbarkeit wirklich mit dem Lied zum Ausdruck bringen. Und lasst uns dazu alle aufstehen. Ein bisschen Bewegung in den Raum bringen, aufstehen und voller Dankbarkeit Jesus entgegenstrecken.
ICF Freudlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-freudlingen.de.